Wir haben ja letzten Sonntag die Predigtreihe über die Liebe Gottes beendet. Jetzt über den Sommer werden wir ein bisschen freier predigen, schauen, was dran ist. Und bei mir ist es so, dass ich nicht nur die Predigten anderer schnell wieder vergesse, sondern leider auch die eigenen. Und darum ist immer wieder gut, dass ich mir so ein bisschen Revue passieren lasse, was so die letzten Jahre und Jahrzehnte waren. Da schaue ich halt so die eigenen Predigten ab und zu durch. Und da waren doch ein paar Sachen, die wir wieder neu angesprochen haben und da neu herausgefordert haben. Und ja, ich möchte heute eben so eine kleine Wiederholungspredigt machen, weil es mich einfach selbst herausgefordert hat. Und so in letzter Zeit ist ja diese 3G-Regel ständig Thema. Überall wird nochmal von 3G geredet. Und darum möchte ich die Predigt heute einleiten mit der biblischen 5G-Regel. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Die 5G des christlichen Lebens, das ist Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, Gehorsam und Gehen und Weitersagen. Das kann man so schön in einer Hand aufzeichnen. Und wir sind ja alle anders gestrickt. Der eine tut es bei dem leichter, beim anderen schwerer, das ist umgekehrt. Einer betet mehr, der andere tut es wieder leichter mit Gemeinschaft oder sonst was. Aber wo die meisten Christen, glaube ich, Probleme haben, ist das der fünfte Punkt, das Gehen und Weitersagen. Jetzt wirklich mit anderen ins Gespräch kommen über den Glauben, fällt den meisten Christen nicht ganz so leicht. Trotzdem ist das aber so wichtig. Und ich merke es bei mir selber, so die letzten Jahrzehnte, wenn ich so zurückdenke, ab und zu habe ich da weiter motivierter und habe mir halt vorgenommen, dass ich dieses und jenes tue und Gespräche suche und immer was eingesteckt habe zum Hergeben und so. Man merkt halt auch, dass wenig Offenheit da ist. Die Leute sind nicht wirklich interessiert dran, über Jesus zu reden, Bibel, was soll ich damit? Und das demotiviert dann halt auch und dann mag man irgendwie auch gar nicht mehr so drüber reden. Aber ich möchte heute ein bisschen über Evangelisation und Erweckung reden. Erweckung ist ja das, wenn Evangelisation wirklich durchschlägt. Also wenn nicht da und dort Einzelne zum Glauben kommen, sondern dass wirklich viele auf einmal zum Glauben kommen. Und das ist ja, was wir uns eigentlich wünschen würden. Und Erweckung ist genauso wie die Dreieinigkeit ja kein biblischer Begriff. Also wenn man die Bibel durchliest, wird man jetzt Erweckung in diesem Sinne, dass viele Menschen zum Glauben kommen, nicht finden. Genauso wie Dreieinigkeit findet man ja auch nicht. Aber eben, dass Menschen zum Glauben kommen, das sieht man in der Bibel. Und auch, dass zum Teil viele Menschen zum Glauben kommen. Und die Predigt heute hat 6 Punkte, wobei da sind dann 2 Faktoren, die, glaube ich, bei einer Erweckung dabei sein können, aber nicht unbedingt müssen. Und dann sind 4 Faktoren, die wirklich ganz wichtig sind für eine Erweckung. Und da wollen wir uns durchlesen die Apostelgeschichte, Kapitel 4, ab Vers 23. Die liest einmal vor. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu ihren Mitchristen und berichteten alles, was die hohen Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Als Reaktion darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Sie sagten: Du alleiniger Herrscher, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen: Was soll das Toben der Völker? Weshalb schmieden sie nutzlose Pläne? Die Herrscher der Erde empörten sich und die Mitmachthaber verbündeten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Das ist ein Zitat aus Psalm 2. Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und hilf deinen Sklaven, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Also, sie sind verhaftet worden, es wurde ihnen eingetrichtert, nicht weiter von Jesus zu erzählen. Sie haben gesagt, na, das geht gar nicht. Dann sind sie wieder freilassen worden und dann eben in der Gemeinde ist gebetet worden. Und das Erste, was da auffällt, ist Verfolgung. Ich habe da wieder das so ein bisschen mit einer Hand gemacht. Und für die Verfolgung habe ich den Mittelfinger gewählt, der Stinkefinger. Freut einen nicht so. Und das ist was, was man immer wieder sieht, dass wenn das Evangelium verkündet wird, wenn Menschen zum Glauben kommen, dann freut es den Teufel überhaupt nicht. Und er versucht alles irgendwie dagegen zu unternehmen. Und das merkt man auch, wenn wir Taufe haben, dass gerade die Zeit nach einer Taufe oft für Täuflinge nicht die leichteste Zeit ist, dass dann Anfechtungen kommen, dass Probleme kommen, auch mit der Familie und. Jesus ist gehasst worden, er ist gekreuzigt worden und das Evangelium ist einfach eine Dummheit in den Augen der Welt und Nachfolger von Jesus sind auch nicht unbedingt die beliebtesten Menschen. Und Jesus hat das gesagt in Matthäus 10, alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Und in Johannes 15, wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Also Verfolgung, Anfeindung, das ist eigentlich normal für Christen. Das ist nicht etwas Außergewöhnliches, mit dem man nicht rechnen könnte. Das ist der Normalzustand, dass man sich, wenn man sich zu Jesus bekennt, nicht unbedingt Freunde macht. Und das ist schlimm, das tut weh, das will keiner von uns, dass wir unbeliebt sind. Aber es gehört dazu. Und es hat auch etwas Positives. In Vers 28 steht eben, doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hast. Die Welt und Satan haben Jesus bekämpft und letztendlich umgebracht. Aber unterm Strich haben sie nur das getan, was Gott schon längst geplant gehabt hat. Also wir leben nicht in so einer dualistischen Welt, wo Gut und Böse gegeneinander kämpfen und wir raten und bangen irgendwie, ja, wer wird von den beiden gewinnen? Nein, Gott ist der alleinige Herrscher und sogar der Teufel kann letztendlich nur das tun, was Gott zulässt und was seinem Willen entspricht. Und darum steht auch in Römer Kapitel 8, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Und wenn man die Apostelgeschichte so ein bisschen durchschaut, gerade den Anfang, da sehen wir das in Kapitel 2, nach der Predigt von Petrus, 3000 Menschen zum Glauben kommen sind. Und ich habe mir gedacht, wie wäre das, wenn da Leute unsere Online-Predigten aufhören und nächsten Sonntag stehen da 3000 Leute vor der Tür und wollen in Gottesdienst. Das würde unser Gemeindeleben komplett über den Haufen schmeißen. Wir müssten andere Gebäude finden. Wir wären wahrscheinlich über Jahre hinweg mit gemeindeinternen Sachen beschäftigt. Wir müssten mal die Leute, die Namen alle aufschreiben, das merkt man sich ja gar nicht. Da müssten wir Jüngerschaftskurse machen, Bibelkurse, Taufen und. Streitereien, die da sicher auch auftreten. An was wir wahrscheinlich jahrelang nicht denken würden, wäre Evangelisation. Also, dass wir jetzt rausgehen und anderen von Jesus erzählen, wenn gerade 3000 zum Glauben kommen sind, das wäre wahrscheinlich der letzte Gedanke. Und damals, eben in dieser jungen Gemeinde, ist das komplett anders gelaufen. Da sehen wir im Kapitel 4, dass Petrus und Johannes dann im Gefängnis waren. Dann in Kapitel 7 sehen wir, dass Stephanus gesteinigt worden ist. Und in Kapitel 8 steht dann, noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Und die Folge daraus war dann, dass alle außer den Aposteln flohen in die Landbezirke Judäas und Samariens. Doch die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündeten überall die Worte und Taten Jesu. Also eines der ersten Dinge, die diese junge Gemeinde mit gerade 3000 Frischbekehrten gemacht hat, war, dass alle als Missionare ausgeschickt hat. Nicht freiwillig, aber sie sind ausgezogen. Und ich kann mich noch an eine Predigt von Karl erinnern über Priscilla und Aquila. Und da weiß ich noch, haben wir die Landkarten gehabt und gesehen, wo sie überall waren. Einmal waren sie da, dann waren sie dort. Und immer wieder sind sie irgendwo aufgetaucht. Und sie waren einfach unterwegs im Namen des Herrn. Und das ist, was eben da passiert ist mit dieser jungen Gemeinde. Die haben nicht sich mit internen Gemeindeproblemen beschäftigt, weil sie gar keine Zeit dazu gehabt haben, sondern die sind einfach gezwungen worden, rauszugehen und überall von Jesus zu erzählen. Und so schlimm Verfolgung und Anfeindung auch ist, es hat eben das Gute und Gott nutzt eben das für seinen Plan der Weltevangelisation. Und man merkt es auch immer wieder von so Missionsberichten, dass sich das Evangelium meist genau dort am besten ausbreitet und am meisten Früchte bringt, wo die Christen schwere Zeiten haben, wo sie unter Druck sind, wo sie verfolgt werden, wo sie sich nur geheim treffen können. Dort wächst so die Untergrundgemeinde am stärksten. Und ich finde es interessant, vor Jahren habe ich mal so einen Bericht gesehen, dass Missionare aus Asien, Lateinamerika und Afrika überlegen, dass Missionare nach Europa schicken, damit sie uns das Evangelium bringen. Und wir hätten ja eigentlich alle Möglichkeiten, uns stehen alle Türen offen. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir können rausgehen und an jeden von Jesus erzählen, nur tun wir es nicht. Andere tun es. Sie tun es unter Tränen, unter Angst, unter Schmerz, aber sie tun es. Und was wir auch merken, ist, dass die Anfeindung in Europa auch wieder zunimmt. Wenn du heute irgendwo mit jemandem über christliche Ethik und Moral zum Reden anfängst, merkst schnell, da eckst an, das will eigentlich keiner hören. Die Welt tickt anders, die will das nicht hören. Und wir wollen das nicht. Keiner will das. Keiner will sie unbeliebt machen. Und wir wollen alle mit Frieden miteinander leben und gut miteinander auskommen. Aber es wird auch in Europa wieder ungemütlicher. Und vielleicht ist das auch gut für uns. Vielleicht bringt es uns letztendlich sogar was. Ich glaube, dass Verfolgung für Erweckung jetzt nicht unbedingt notwendig ist, aber andererseits brauchen wir einfach oft einen anständigen Tritt in den Allerwertesten, weil wir uns sonst einfach nicht bewegen, weil wir einfach bequem sind. Es läuft ja gut, es funktioniert alles, es passt alles. Warum soll man es ungemütlicher machen, als es sein muss? Und eben so wie damals hat diese Verfolgung einfach dazu geführt, dass die Leute aufgestanden sind, rausgegangen sind und von Jesus erzählt haben, was sie sonst wahrscheinlich nicht gemacht hätten. Das Zweite sind Zeichen und Wunder. Da habe ich den kleinen Finger gewählt, weil ich auch denke, dass das jetzt nicht das wirklich Wichtige ist. Vers 30, erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Und das ist, was die Christen halt eigentlich seit jeher spaltet. Die einen sagen, ja, Propheten und Wunderheilungen, das war damals, als das Neue Testament noch nicht geschrieben worden ist, da war das wichtig. Aber heute brauchen wir keine Propheten mehr, wir brauchen keine Wunder mehr. Nicht die Heilung ist das Wichtige, sondern das ewige Heil. Darum geht es ja. Und andere sagen wieder, naja, es gibt aber sehr wohl heute auch Propheten und es gibt Wunderheilungen. Und da wird immer wieder viel herumdiskutiert. Meine Gedanken dazu: Ich glaube, dass man so große Propheten mit großen Offenbarungen Gottes heute nicht mehr braucht, weil die Bibel fertig geschrieben ist. Und da kommt nichts mehr dazu. Es gibt in dem Sinn keine weiteren großen Offenbarungen Gottes. Im Hebräerbrief steht, immer wieder hat Gott schon vor unserer Zeit auf vielfältige Art und Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Und das steht alles in der Bibel. Also wir brauchen in dem Sinn keine Propheten mehr, die uns irgendwelche Weisungen Gottes geben, weil es alles, was wir wissen müssen und was wir zum Leben brauchen, in der Bibel steht. Und es wird auch Unterschied zwischen den Gaben der Prophetie und Lehre. Also wenn man die Bibel auslegt, ist das in dem Sinn keine Prophetie, sondern eben Lehre. Prophetie ist etwas, was eben darüber hinausgeht. Und da kann es durchaus sinnvoll sein und hilfreich sein, wenn jemand ein prophetisches Wort hat, wenn jemand irgendwas, eine Einsicht hat, die andere eben nicht haben. Da lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, Kapitel 11. Während des Gottesdienstes sagte einer von ihnen, er hieß Agabus, eine große Hungersnot voraus. Sie würde sich über die ganze Welt erstrecken. So hat es ihm der Heilige Geist gezeigt. Tatsächlich trat diese Hungersnot während der Regierungszeit des Kaisers Claudius ein. Also solche Prophezeiungen können durchaus hilfreich sein. Einfach das richtige Wort zur richtigen Zeit. Das wird auch jeder schon mal erfahren haben, wenn man irgendwie ratlos ist, wenn man nicht weiß, wie man weiter tun soll, und dann kommt jemand und sagt an genau das, was man jetzt in dem Moment hören sollte, was einen weiterbringt. Das ist dann Prophetie. Irgendein Hinweis, irgendwas, was man selbst nicht gesehen hat, wann der andere darauf hinweist. Und da braucht man einfach sensible Ohren und auch, glaube ich, einen sensiblen Mund, weil es kann das richtige Wort zur richtigen Zeit sein, es kann aber auch das falsche Wort zur falschen Zeit sein. Und da muss man da aufpassen, das kommt auch immer wieder vor, dass man möchte gern Propheten auftreten und irgendwem irgendwas sagen, und das ist eigentlich genau das Verkehrte. Das macht dann mehr Schaden als Nutzen. Also es ist eine heikle Angelegenheit. Und es ist schwierig, solche Prophezeiungen jetzt anhand der Bibel zu überprüfen, weil das steht ja nicht in der Bibel drinnen. Diese Hungersnot ist auch nicht in der Bibel drin gestanden, dass das kommen wird. Und das einzige Beurteilungskriterium, das ich gefunden habe für Prophezeiungen, das finden wir im 5. Buch Mose. Da steht: Nun, wenn ein Prophet im Namen des Herrn etwas ankündigt und es trifft nicht ein, dann waren seine Worte nicht vom Herrn. Er hat eigenmächtig geredet und ihr braucht ihn nicht ernst zu nehmen. Das Problem dabei ist, das kann man erst hinten nach beurteilen. Im Vorweg ist es eben schwierig. Also man muss da vorsichtig sein, und ich weiß auch von mir, dass ich schon ab und zu so Gedanken gehabt habe, ich habe so ein Wort vom Herrn, und zu 99% war das eigentlich nur heiße Luft und meine eigenen Gedanken und eben kein Wort vom Herrn. Man muss da wirklich sensibel sein drauf. Und was Wunderheilungen angeht, das sehen wir in der Bibel immer wieder. In der Apostelgeschichte kommt es eben zu sehr vielen Wunderheilungen, und sie haben auch speziell dafür gebetet. Und ich würde mir das auch heutzutage wünschen, dass wirklich Heilungen passieren. Aber ich glaube auch, dass da sehr viel Humbug betrieben wird, und ich kann mich noch an die Beck-Jubiläumskonferenz in Tirol erinnern. Da ist vom Lobpreisteam dann der Drama, der Schlagzeuger, der hat dann Kopfschmerzen gehabt, hat nicht weiterspielen können, und dann ist für ihn gebetet worden. Und dann hat er, weiß nicht, am Nachmittag oder am nächsten Tag war es wieder gut, und er hat wieder spielen können. Und da ist dann halt auch gedankt worden für die Heilung und so. Und dann habe ich gedacht, naja, weiß nicht, ob das jetzt wirklich so die große Wunderheilung war, weil ich kenne viele Leute, die haben einen Tag Kopfweh und dann schlafen sie drüber und am nächsten Tag ist wieder gut. Also ich würde jetzt da nicht unbedingt von Heilung reden. Was ich wirklich gern sehen würde, wäre, dass Blinde sehen können, dass das Lahme gehen können, dass das Taube hören können. Und da erlebt man heutzutage einfach sehr wenig, was schade ist. Ich denke, dass es wirklich gut ist, dass wir für unsere Kranken beten, dass wir auch von Gott erwarten, dass er eingreift, dass er hilft und dass er heilt. Ich habe auch schon da und dort so manche Heilungsgottesdienste erlebt. Allerdings habe ich auch noch keine großen Heilungen dort erlebt. Also das meiste davon, würde ich mal sagen, sind eher so Placebo-Effekte, so psychosomatische Sachen. Man putscht sie auf und dann geht es irgendwie besser, aber am nächsten Tag ist eigentlich wieder alles beim Gleichen. Und ich glaube auch nicht, dass wir den Auftrag haben, jetzt große Heilungsgottesdienste zu veranstalten, sondern dass wir eben, so wie es in Matthäus 28 steht, den Auftrag haben, Jünger zu machen, zu taufen und zu lehren, Jesu Gebote zu halten. Aber trotzdem wollen wir von unserem großen Gott Großes erwarten und auch Wunder sehen. Und am allermeisten das Wunder der Errettung, dass wirklich geistig tote Menschen zum Leben kommen. Das ist das größte Wunder überhaupt. Und darum habe ich eben das, den kleinen Finger gewählt. Zeichen und Wunder können sein, aber es ist nicht der große Beweis für eine Erweckung. Weil wir wissen auch, dass Satan als Engel des Lichts auftreten kann und auch Wunder tun kann. Und in Matthäus 24 sagt Jesus, viele werden sich nämlich als Christus ausgeben und es werden falsche Propheten auftreten. Sie vollbringen große Zeichen und Wunder, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten Gottes irre zu führen. Im 1. Johannesbrief steht, meine Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, dass er Gottes Geist hat. Prüft vielmehr genau, ob er wirklich von Gottes Geist erfüllt ist. Es hat in dieser Welt schon viele falsche Propheten gegeben. Ich glaube, was wir neben der Gabe der Prophetie und Wunderheilung heute noch brauchen, ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Dass wir wirklich sehen können, ist es von Gott oder nicht. Es ist nicht alles Gott, was glänzt, und es ist nicht alles heilig, was Geist ist. Also Zeichen und Wunder können eine Begleiterscheinung einer Erweckung sein, aber es gibt auch Erweckungen ohne Zeichen und Wunder und es gibt leider auch Wunder ohne Erweckung. Und jetzt kommen wir zu den vier Punkten, die, denke ich, wirklich wichtig sind, damit Menschen überhaupt zum Glauben kommen. Das ist das erste, die Bußpredigt, Gottes Wort. Und da habe ich den Zeigefinger gewählt, weil Gottes Wort auf unsere Sünden sagt, auf uns selbst, dorthin, was uns eigentlich peinlich ist und was wir gar nicht sehen wollen oft. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Es gab nie eine, es gibt keine und es wird niemals eine geben. Eine Erweckung, ohne dass Gottes Wort gepredigt wird. Ohne dass das Evangelium erklärt wird, und zwar das volle Evangelium, was zur Buße, zur Umkehr und zur Nachfolge führt. Amen. Amen. Ist eigentlich selbstverständlich. Leider ist es nicht wirklich so selbstverständlich, weil ich habe schon evangelistische Predigten gehört, wo Jesus nicht einmal erwähnt worden ist. Da ist dann die Rede vom lieben Gott, der uns alle lieb hat, der uns umarmen möchte, der uns alles so annimmt, wie wir sind. Und das stimmt auch alles, aber eben das ist nur die halbe Wahrheit. Das Evangelium, das ist die Liebe Gottes, die sich am Kreuz von Jesus zeigt. Und er predigt ohne die Aufforderung zur Buße, zur Umkehr, das ist keine Predigt, die zu einer Erweckung führt. Das ist irgendwas und das führt irgendwo hin. Das Kreuz Jesu sei tot an unserer Stelle, das Tragen unserer Sünden, das muss immer im Zentrum stehen. Deshalb schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit, wir sagen den Menschen, dass Christus am Kreuz für uns sterben musste. Auch wenn das für die Juden eine Gotteslästerung ist, und für die Griechen blanker Unsinn. Dann schreibt er weiter, ich wollte von nichts anderem sprechen, als von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das Evangelium erklären kann. Da gibt es die Römerstraße, wo man durch den Römerbrief führt. Dann gibt es so kleine Heftel, das Gott persönlich kennenlernen oder die vier geistlichen Gesetze. Diese Brückenillustration kennt sich ja auch. Man kann Pantomime verwenden, Sketche, Straßenmusiker, Theater, Musik allgemein. Dadurch werden viele Menschen angesprochen. Also es gibt viele Werkzeuge, wie man das Evangelium erklären kann. Aber wichtig ist, dass wirklich immer das Evangelium, das volle Evangelium von Jesu Tod am Kreuz im Zentrum steht. Ohne dem wird es nicht zu Buße und Umkehr führen und ohne dem kann niemand wirklich zum lebendigen Glauben finden. Das nächste ist Hingabe und harte Arbeit. Da wird ein Ringfinger gewählt. Und da steht im Psalm 69, ich verzehre mich in rastlosem Eifer für deinen Tempel. Die Anfeindungen, die dir, Gott, galten, haben mich getroffen. Und das wird dann in Johannes 2 zitiert bei der Tempelreinigung. Seine Jünger erinnerten sich dabei an das Schriftwort, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Also da ist wirklich Jesus auch so in Rage gekommen und das hat man einfach so die Hingabe gesehen. Und ich habe da eben den Ringfinger genommen, weil da normalerweise der Ehering draufsteckt. Das ist ein Zeichen der Verbundenheit und der Hingabe. Und Erweckung hat einfach seinen Preis, wenn man, und wir haben das ja in der Vergangenheit auch schon öfters gemacht, irgendwelche Sachen, Veranstaltungen gemacht, sei es Konzerte, Ausstellungen, Pro-Christ-Veranstaltungen und. Da steckt einfach viel Arbeit drinnen. Bei der Vorbereitung, bei der Durchführung, dann bei der Nacharbeit, dass man mit den Menschen über den Glauben redet, dass man dann Bibelkurse macht, dass man dann Taufen organisiert und. Es ist einfach Arbeit. Und jemand hat einmal gesagt, es ist besser zu verbrennen, als zu verrosten. Und ich habe da so einen Bericht gehört von einem Erweckungsprediger, der hat gesagt, er verwendet eigentlich so 3 bis 4 Stunden am Tag, um zu schlafen. Und die restliche Zeit ist er beschäftigt mit Vorbereitung, mit Schulungen für die Mitarbeiter, für Bibelkurse, Gebet, Jüngerschaftstraining und. Und das passiert halt einfach alles nicht von selbst. Und wir merken auch, dass gerade Pastoren sehr gefährdet sind, auszubrennen. Und Burnout ist einfach ein Schlagwort unserer Zeit. Und man wird müde. Wenn man hart arbeitet, wenn man dran bleibt, wird man irgendwann müde. Es ist besser zu verbrennen, als zu verrosten. Und ich habe mir gedacht, wenn man Europa anschaut, sieht man, wir versinken im Rost. Also Europa braucht Erweckung, Österreich braucht Erweckung, Kapfenberg braucht Erweckung, wir brauchen Erweckung. Und das ist nicht möglich, indem man die Hände in den Schoß legt und schaut und nichts tut, sondern es hat mit Arbeit zu tun. Vor allem, glaube ich, die Arbeit im Gebet. Das ist der nächste Punkt, das Gebet. Das ist der Daumen, der alle anderen Finger zusammenhält, wenn man Faust macht. Als Reaktion darauf, auf die Verfolgung, beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Und als sie so gebetet hatten, bebte die Erde. Gebet ist eins der 5G-Regel. Und ohne Gebet tut sie nichts. Ohne Gebet kommt kein Mensch zum Glauben. Und wenn man die Bibel durchliest, man sieht immer wieder Gebete. Im Alten Testament sehr beeindruckend, als Josua und das Volk da gekämpft haben und Mose am Berg gestanden ist und für sie gebetet hat und Aaron und Hur ihn dann da unterstützt haben. In den Propheten sehen wir Gebete, in den Königen, Könige, die gebetet haben. Dann im Neuen Testament, Jesus hat im Gebet gelebt, immer hat er sich wieder zurückgezogen, hat gebetet. Wenn wichtige Entscheidungen angestanden sind, öffentliche Auftritte oder so, ist vorher gebetet worden. Er hat betend gelebt und er ist betend gestorben. In der Apostelgeschichte, es wurde gebetet. Immer wieder wurde gebetet. Also die Bibel ist voll mit Gebeten und mit Betern. Und wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, es hat nie irgendwo eine große Bewegung gegeben, ohne dass nicht gebetet worden ist. Martin Luther hat angeblich 2 bis 5 Stunden am Tag gebetet. Graf Zinzendorf hat vor allem für seine Feinde gebetet. John Wesley, George Whitefield, die haben angeblich auch 4 bis 8 Stunden am Tag gebetet. Ludwig Hofacker hat gesagt, beten für die Gemeinde, das ist die Hauptsache. Oder das Wichtigste im Leben ist das Gebet. Wenn ich das Gebet auch nur einen Tag vernachlässige, verliere ich einen großen Teil des Glaubensfeuers. Hudson Taylor, David Livingston, der Afrika-Forscher, der ist angeblich betend gestorben, den haben sie dann auf seinen Knien betend tot gefunden. Der ist während dem Gebet eingeschlafen. Moody hat gesagt, am Morgen bete ich 2 Stunden, dass Gott Seelen rettet und den Rest des Tages helfe ich Gott dabei, mein Gebet zu erhören. Also beten und arbeiten. Und. Es gibt sehr viele Beter. Und da ist was passiert, als diese Menschen wirklich stundenlang gebetet haben. Und weil ich mir das so durchgelesen habe, habe ich auch dann nicht anders können, als dass ich einfach auf die Knie gehe und mich eigentlich dafür entschuldige, weil ich so ein schlechter Beter bin und das einfach so immer wieder vernachlässige, immer wieder versuche, ja, ich muss mehr und irgendwie schläft es dann doch wieder ein. Und es ist auch beeindruckend, zum Beispiel in Südkorea, da sind so um die 30% Christen und die Gemeinden wachsen dort. Und die haben um 5 Uhr in der Früh, bevor es zum Arbeiten anfangen, Gebetstreffen. Und ich weiß also, die letzten Jahre, wenn man wieder versucht, um das Gebet in der Gemeinde zu forcieren und Gebetstreffen zu organisieren, das ist so ein kurzes Aufflackern, aber irgendwie schläft wieder ein. Es ist ein Gebetskampf, heißt das so, aber es ist auch eine große Kraft. Und es ist wirklich immer wieder eine gute Sache, das Gespräch mit unserem Gott zu suchen und zu beten. Und im 2. Chroniker steht, und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütig und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, bräuchten in Österreich, dass das Land und die Bevölkerung geheilt wird. Also Gebet ist das Um und Auf, wenn Menschen zum Glauben kommen sollen. Und darum ist es gut anzufangen zu beten und nicht mehr aufzuhören. Es ist ein geistlicher Kampf, der mächtige Waffe gegen die Finsternis. Ohne Gebet gibt es keine Weckung und es kommt niemand zum Glauben. Jetzt haben wir 5 Punkte. Ich habe gesagt, wir haben noch einen 6., aber wir haben keinen 6. Finger. Ich habe zwar jemanden kennengelernt einmal, der hatte 6 Finger, aber grundsätzlich haben wir 5 Finger. Und darum haben wir das da in die Handfläche reingenommen und das ist der Heilige Geist. Und das passt so ganz gut, weil der Heilige Geist nämlich auf alle 5 anderen Bereiche sich auswirkt. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Hinter allem, was Erweckung ausmacht, hinter allem, was geistliches Leben ausmacht, steckt immer der Heilige Geist. Er ist die treibende Kraft. Management, Strukturen, Konzepte, Strategien, Pläne, hartes Arbeiten, das hat alles seinen Sinn. Aber nur dann, wenn es erstens geistgeleitet entstanden ist und geplant worden ist und geistgeleitet dann auch umgesetzt wird. Ansonsten, ohne den Heiligen Geist ist alles andere völlig sinnlos. Verfolgung. Was wäre Verfolgung, wenn der Heilige Geist es nicht dazu verwenden würde, dass Menschen zum Glauben kommen? Es wäre einfach nur schlimm. Aber wenn man merkt, dass der Heilige Geist es verwendet, dann hat sogar das größte Leid doch noch irgendeinen tiefen Sinn. Wenn man sieht, es führt wohin, es bringt was. Es führt zum Ziel. Zeichen und Wunder sind nur dann berechtigt, wenn sie wirklich durch den Heiligen Geist gewirkt sind. Ansonsten bin ich lieber krank und bei Gott, als dass ich gesund bin und weit weg von Gott. Bußpredigt, Gottes Wort. Ich habe schon so oft wirklich gute Predigten gehört und hinten noch fragst du dann jemanden, und wie hast du das gefunden? Ja, war ja recht interessant. Da merkt man einfach, wenn der Heilige Geist nicht wirklich Herzen anrührt und öffnet, dann bringt die beste Predigt nichts. Da kann das Evangelium so super gepredigt werden und es berührt die Leute einfach nicht. Einfach nur, wenn der Heilige Geist wirklich von Sünde überführt und Menschen anrührt, dann kannst du zu Buße und Umkehr kommen und Menschen kommen zum Glauben. Hingabe, harte Arbeit. Ohne den Heiligen Geist sind wir ziemlich schnell fertig gefahren und ausgebrannt. Es ist besser zu verbrennen als zu verrosten. mag stimmen, aber noch besser ist es zu brennen, ohne zu verbrennen. So wie der Dornbusch im zweiten Buch Mose. Und ohne Heiligen Geist funktioniert das einfach nicht. Gebet ohne Heiligen Geist, wie soll das gehen? Was soll man beten? Wie soll man beten? Wie sollen wir mit diesem großen Gott reden? Gebet ist in Wirklichkeit einfach nur ein Hilfeschrei, weil wir einfach so hilflos sind und eh nicht wissen, was wir tun sollen oder wie wir beten sollen. Und Paulus schreibt im Römer Kapitel 8, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen ganz genau kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn der Geist vertritt uns im Gebet, so wie Gott es für alle möchte, die zu ihm gehören. Und Fasten ist so eine Sache, die das Gebet noch einmal unterstreicht und auch die Hilflosigkeit noch einmal herausstreicht. Und jeder, der mal gefastet hat, kennt das. Und ich weiß das von mir, sobald man mir Zucker wegnimmt, wäre ich unrund. Und da merke ich einfach, was ich bin ich für ein kleiner Wurm. Sobald ein bisschen was wegfällt aus meinem Leben, läuft es unrund. Wir sind einfach wirklich hilflos. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Und Gebet ist einfach nur dieser Hilfeschrei und dieses Erkennen, ohne ihn kann ich einfach nichts tun. Und ohne Heiligen Geist ist selbst das Beten sinnlos. Man würde matt und mutlos und kraftlos und freudlos. Erst dann, wenn der Heilige Geist in und durch uns wirkt, kann was passieren, kann Gott wirken, können Menschen zum Glauben kommen und es kann zu einem Flächenbrand kommen. Und anfangen tut es meistens ganz klein, bei einzelnen Menschen. Es sind nicht immer gleich die Massen notwendig. Oft reicht es, wenn da und dort Schlüsselpersonen zum Glauben kommen und durch die passiert dann was. Und Gott kann an jeden gebrauchen, der sich gebrauchen lassen möchte. Das kannst du sein, das kann ich sein. In Lukas 10 steht, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Deshalb bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Wir haben jetzt dann im Anschluss dann Lobpreis und Gebetszeit und nutzen wir das einfach, um für Arbeiter zu bitten, um für Erweckung zu bitten, dass wirklich Menschen zum Glauben kommen und dass Gott uns dazu verwendet. Im Kleinen, wenn er es möchte, oder im Großen, wenn er es möchte. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Wir brauchen Erweckung und wir brauchen den Heiligen Geist. Amen.